Salon um 6. Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen. RevLab.
Sloterdijk.
Guten Abend, Herr Sloterdijk. Hier ist Johanna Di Blasi aus Zürich.
Hallo, guten Tag.
Hallo, Herr Sloterdijk. Wir sind telefonisch verbunden. Sie sind zu Hause in Berlin und ich darf Sie herzlich willkommen heißen im RevLab, dem reformierten Laboratorium. Wir sind eine Online-Community und zugleich Sprachlabor und theologischer Salon.
Ja, das ist eine für mich eine neuartige soziale Form. Und ich staune, dass es darüber, dass es dergleichen auch schon gibt. Aber es sollte einen in historischer Sicht nicht wundern, nicht, denn aus der reformierten Gemeinde des 17. Jahrhunderts ist ein Gutteil dessen entstanden, was man heute ein Publikum nennt. Und zwar durch die Benutzung der damals fortgeschritteneren Printmedien. Nicht wahr? Also befinden wir uns auf dem beginnenden Höhepunkt oder zumindest an der anlaufenden Bugwelle der Gutenberg-Galaxis. Aber wir heute sind wir sozusagen an einer anderen mediengeschichtlichen Stelle angekommen. Und ich bin gerne bereit und neugierig, eine alternative Form zu erproben.
Ja, sehr schön. Uns gibt es jetzt ein Jahr und wir sind selber noch in der Experimentierphase. Unser heutiges Thema ist Ihr aktuelles Buch, Den Himmel zum Sprechen bringen. Sie haben das Philosophenohr ganz nah an Botschaften des Himmels herangerückt. Wo lokalisieren Sie den Himmel, Herr Sloterdijk?
Nun, der Himmel, wie ich ihn thematisiere, ist natürlich kein astronomisches und kein astrologisches Konstrukt, sondern er ist sozusagen eine Urmetapher für das Gewölbe beziehungsweise für diese große Halbrundung, in die Menschen sich eingeschlossen fühlen, sobald sie bei Tag oder bei Nacht den Blick nach oben richten. Also es ist im Grunde eine Umgreifungs- oder Umhüllungsmetapher höchster Stufe. Und in diesem Sinne haben sich die vielfältigen Himmelsnamen und Himmelsbegriffe der menschheitlichen Überlieferungen ausgebildet. Man hat immer ein Gefühl, dass es nach oben weitergeht und dass dieses Oben aufs Ganze gesehen eine Hüllenstruktur anzudeuten scheint, weil das Auge selber offenkundig die Neigung hat, das Drumherum als eine Art Kugel oder als eine Halbkugel wahrzunehmen.
Vielleicht kann man sich's auch als eine Art Satellitenschüssel vorstellen mit heutigem technischen Hintergrund. In jedem Fall ist in diesem Gewölbe auch gefunkt worden. Es werden Botschaften übermittelt. Was für eine Art von Sonosphäre herrscht da?
Also die Klangdimension spielt hierbei von vornherein vermutlich eine sehr große Rolle, weil das Auftauchen des Menschen ein Ereignis, genau gesagt, ein Abenteuer am vorläufigen Ende der Audiovisualität darstellt. Nicht? Wir wissen aus biologischen Kontexten, dass frühere Lebewesen vor allem Umweltwahrnehmungen auf dem chemischen oder olfaktorischen Kanal und auf dem Kanal der Vibration, also der subtilen Körpererschütterungen entwickelt hatten, während Auge und Ohr als Fernsinne ein Weltverhältnis ermöglichen, das sozusagen den Aufenthalt in einer größeren Klangschale impliziert. Früher Völker sind ja auch Phonosphären. Es sind so murmelnde und sprechende und singende Gemeinschaften. Ich habe das einmal mit einem wandernden Zirkuszelt verglichen, unter dessen Schirm sich Gemeinschaftsleben auch eben als holosphärisches, als ein Phänomen der akustischen Erreichbarkeit von Selbst und Welt entfaltet hat.
Ah ja, dann lassen Sie mich doch bitte dieses schöne Bild mit dem Zelt nochmal aufgreifen. Das blaue Sternenzelt, das sich Ägypter, wie Sie ja schreiben, ins Innere der Sarkophage hineingemalt haben, das später dann bei Schinkel auftaucht, das Bühnenbild der Zauberflöte und neuerdings in der Berliner U-Bahn, die neu eröffnete Kanzlerlinie, hat ja an der Museumsinsel auf der Decke genau dieses Sternenzelt. Aber Sie machen da ja noch, führen noch eine andere Metapher an, nämlich erstickender schwarzer Deckel über dem Topf, in dem die Menschheit wie in einer Hölle köchelt. Welche Metapher ist denn derzeit Ihrem Empfinden näher?
Also ich bin im Augenblick doch wieder eher an dem, kosmischen Pol, das heißt also an dem der großen weltoffenen Rundung. Es gab Lebensabschnitte bei mir, in denen die Empfindungsweise näher bei dieser gnostischen Idee des vollkommenen Eingespanntseins in einem aussichtslosen Unbehagen gelegen hatte. Das waren Zeiten, die mich Autoren wie den Exilrumänen Emil Cioran oder den großen Pessimisten und Stilisten Giacomo Leopardi mehr gelesen habe, als ich es heute tue. Das Bild selber vom Kochtopf beziehungsweise von dem Deckel auf dem großen Topf, in dem die weite und dunkle Menschheit kocht, stammt von Charles Baudelaire aus den Blumen des Bösen und ist eine Formulierung, die in das Jahr 1857 verweist, das in die Mitte des 19. Jahrhunderts, als sich die neue Weltauffassung von der sozusagen ausgeweiteten Verkehrswelt der Ware, die über die Ozeane zieht, mit den traditionellen kirchlichen Vorstellungen von klösterlicher Enge überschnitten haben.
Und was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie sich ein bisschen mehr in das Offene und Weite neigen?
Das möchte ich schon sagen. Der Ausschlag liegt natürlich bei solchen Dingen wie immer in der eigenen Lebensgeschichte, beziehungsweise in so einer nicht leicht verständlichen Phasenordnung, die sozusagen das Nacheinander der Lebensabschnitte definiert. Also das neue Buch, will ich damit sagen, drückt bei mir insgesamt auch eine Aufhellung auf, die nach einer Periode relativer Verdunkelung sich wieder eingestellt hat. Ja.
Für Altersweisheit sind Sie aber noch zu jung, würde ich sagen.
Nun gut.
Ich möchte Sie fragen, aus welcher Perspektive Sie da sprechen. Die Gottperspektive ist ja in die Kritik geraten und von Philosophinnen wie Donna Haraway als Man-Talk entlarvt worden. Mir kommt vor, Sie scheinen perspektivisch sogar noch über den Göttern zu schweben in diesem neuen Buch. Sehe ich das richtig?
Ja und nein. Also das etwas Schwebendes an dieser Perspektive ist, das gebe ich gerne zu. Denn das Schweben gehört ja zu einem Standort der Rede, die sich dadurch auszeichnet, dass sie religiöse Interaktionen zwischen Himmel und Erde beobachten zu können, vorgibt. Das ist übrigens ein Gesichtspunkt, der diese schwebende Beobachtung des Religiösen ist ein Gesichtspunkt, der spätestens seit dem 16. Jahrhundert eine allgemeine europäische Möglichkeit geworden war, als nämlich die Seefahrer, die aus europäischen Häfen ausgefahren waren und zurückkehrten, ihre Berichte abgeliefert haben über die Jenseitsvorstellungen, die sie bei den Völkern ferner Länder beobachtet hatten. Ich glaube, diese schwebende Beobachtung wird durch Schifffahrt möglich. Sie wird auch heute durch Raumfahrt möglich. Und sie wird insgesamt eigentlich seit dem 18. Jahrhundert und im 19. erst recht durch Anthropologie und Ethnologie möglich, weil wir inzwischen wissen, dass alle Völker mehr oder weniger begabte Kollektive für die Erdichtung von Göttergeschichten waren und sind. Und natürlich ist dann der Beobachter so ein Mittelding zwischen einem Literaturkritiker und einem Anthropologen, der religiöse Menschen bei ihren täglichen oder jährlichen Übungen beobachtet.
Ja, da kommt mir der Gedanke, dass die Beobachtung schwebend geworden ist, so wie Sie sagen, mit den Techniken der frühen Neuzeit. Aber die Götter, die sind ja schon viel früher eingeschwebt, nämlich im antiken Theater mit theurgischen Maschinen, in einer Art von Vorformen von dem, was wir auch in Kirchenkanzeln noch sehen. Kann man sagen,
also, ja, durchaus. Ich finde der Hinweis auf dieses Bühnengerät, nicht, aus dem der Deus ex machina kommen konnte. Das heißt also, dieser Gott aus der Maschine, der auf einem Kran über der Theaterbühne hereingeschwebt war. Das war eine Vorrichtung, mit der das griechische Theater bereits die Götter im sozusagen szenischen Zusammenhang erscheinungspflichtig gemacht hat. Diese Beobachtung begleitet mein ganzes Buch von der ersten bis zur letzten Seite gewissermaßen, weil ich immer frage, unter welchen Bedingungen und mit welchen Mitteln haben die Menschen versucht, dem Jenseits eine Gestalt anzudichten und mit welchen Kränen und mit welchen rhetorischen Prozeduren hat man den Göttern so ihre Erscheinungspflicht nahegebracht. Diese Erscheinungspflicht kulminiert natürlich dann in den heiligen Schriften der hohen Religionen, die ja summa summarum gesehen und vor allem aus einer medientechnischen Perspektive gesehen nichts anderes sind als eine Summe von Versuchen, den Göttern Worte in den Mund zu legen und sie zwar ihnen so in den Mund zu legen, dass sie nicht von den Menschen gesprochen zu sein scheinen.
Da leiten Sie jetzt selber zu diesem Begriff Theopoesie über. Da greifen Sie das säkulare Motiv im Untertitel Ihres Buches, das lautet über Theopoesie. Da greifen Sie also das säkulare Motiv heiliger Texte als Dichtung und Erfindung von Menschen auf. Sehen Sie darin trotzdem wahrheitsfähige Rede oder betrachten Sie religiöse Sprechen wie der frühere Habermas als defizitäre Artikulation?
Also wie Sie vielleicht wissen, kein besonderer Sympathisant der habermasischen Kommunikationstheorie und schon gar nicht ein Adept seiner in meinen Augen sehr defizitären Überlegungen zum Wesen künstlerischer Produktion. Mir scheint, es gibt eine Art von sozusagen theologisch relevanter Urpoesie oder Urdichtung oder Primärartikulation, auf die sich die Unterscheidung von voller oder defizitärer Rede nicht wirklich anwenden lässt. Denn wir drücken uns immer in einem Horizont aus, den wir selber letztlich nicht überschreiten können. Aber wir bewegen uns in diesen Horizont in der Annahme, dass etwas von hinter der Horizontlinie auf unsere Seite herüberkommt. Nicht, so wie wir in allen Sprachen die Erfahrung machen, dass man zwischen Wörtern die Handlungen beschreiben und Wörter die Dinge oder Substanzen beschreiben und unterscheiden kann. Und diese Unterscheidung haben wir nicht erfunden, sondern diese Unterscheidung hat sich uns aufgedrängt. Also die Erfahrung, dass es Denken gibt, die Erfahrung, dass es den Unterschied zwischen anwesenden und abwesenden Gegenständen und beziehungsweise Vorstellungen gibt, die ist jederzeit nicht erfunden, aber sie ist die Matrix, in der alle Erfindungen sich eintragen. Und daher fällt vielleicht an meinem Buch manchen Lesern das eine auf, dass ich im Unterschied zur traditionellen religionskritischen Sprache der Aufklärung eigentlich eine religionsfreundliche oder religionsaffine Form der Analyse entwickle, weil ich keine Pointe darin sehe, zu sagen, all diese Dinge seien nur erfunden. Ja, ich denke, dass die Erfundenheit von etwas letztlich keinen Einwand gegen die Wahrheit einer Sache beinhaltet. So wie auch die Tatsache, dass Flugzeuge Erfindungen sind, die Tatsache des Fliegenkönnens nicht widerlegt.
Das leuchtet mir sehr ein und kommt auch meiner Intuition entgegen. Sie sind für einen Philosophen ein sehr poetischer Autor. Darf ich Sie fragen, kennen Sie selber inspirierte Träume, Eingebungen, innere Stimmen, vielleicht sogar wie Sigmar Boelcke Befehle von oben?
Also die Kategorie Befehl von oben ist mir in dieser sozusagen ganz zudringlichen Gestalt nicht erschienen. Aber ich habe im Laufe meines Lebens und vor allem auch während der letzten Jahre Zugang zu Traumphänomenen gehabt, von denen ich glaube, dass sie ganz kollegial anschließen an Dinge, die aus den diversen Apokalypsen beschrieben sind, sowohl nach der katastrophischen Seite hin wie auch nach der idyllischen Seite hin. Also in diesem Bereich habe ich eine gewisse, ich will nicht sagen Fähigkeit, aber eine gewisse Erfahrung von Navigation.
Wie gehen Sie damit um? Führen Sie da ein Traumbuch zum Beispiel?
Nein, ich beklage mich bei meiner Frau darüber, dass ich wieder schrecklich geträumt habe. Es ist ganz selten, dass ich mal etwas notiere. Ich hatte vor einem Jahr mal Träume, die von einer solchen Eindringlichkeit waren, dass ich hinterher gedacht habe, ich sei jetzt zu einem unfreiwilligen Kollegen des Johannes von Patmos geworden. Da habe ich auch ein paar Zeilen dazu notiert. Aber normalerweise bin ich froh, wenn ich diese Dinge wieder vergesse, weil die Differenz zwischen den Stimmungen des Traumlebens und den Erfordernissen des Wachseins zu groß ist, um willentlich in beiden Welten zu leben. Also willentlich lebe ich dann doch lieber in der Tagwelt.
Können Sie sich das Phänomen erklären? Also mir fiele dazu ein, Sie sind ja ein Kriegskind, also Sie haben ja da auch vieles sozusagen auch unbewusst vielleicht aufgenommen oder auch Ängste der Erwachsenen als Kind. Könnte das sein, dass eine gewisse Beunruhigung tatsächlich tief auch bei Kriegskindern und selbst noch bei Kriegsenkeln
Ja, ganz bestimmt. Also ich glaube, dass bei mir auch so ein Bilderfundus existiert, nicht, wobei ich den Ausdruck Fundus jetzt mit Vorbehalt benutze. Es ist sicher mehr als nur eine Sammlung von Kostümen, sondern es hat tatsächlich etwas von einem Archiv, in dem Bilder gespeichert sind, wie sie vor allem Menschen der westlichen Tradition entweder epigenetisch oder kulturell leicht zugänglich sind. Also diese Zugangsweise überrascht mich nicht, nicht, weil ich tatsächlich da als ein 1947 geborener Mensch noch die an diesem Renouveau Chrétien der europäischen Nachkriegszeit teilgenommen habe.
Ja.
Von der protestantischen Seite her natürlich. Aber ich habe tatsächlich sehr viele Kinderbilder in mir und auch kindliche Raumgefühle gegenüber großen religiös kodierten Gebäuden und dergleichen.
Herr Sloterdijk, es wäre schön, da jetzt noch tiefer hineinzugehen. Ich habe versprochen, dass ich das Gespräch einigermaßen kompakt halten werde. Deshalb würde ich gern zum zweiten Teil übergehen, nämlich Sie haben selber schon angesprochen, dass Sie dem religiösen Rest, wie Sie es nennen, gegenüber freundlicher gesinnt sind als andere Autoren, die von einer aufklärerischen Religionskritik stärker herkommen. Jetzt würde ich Sie fragen, bei Ihrem Himmelsbuch, da überrascht ja, wie Sie bei allem Nietzscheanismus auf Religion als Rest erstaunlich freundlich blicken. Ihr Befund, wenn ich es richtig verstanden habe, der Rest, der bleibt, also lässt sich nicht noch weiter eindampfen. Jetzt meine Frage, ist dieser Rest eine Art Hefe, die den Gesellschaftsteig oder das Individuum durchgären kann oder einfach dasjenige, wofür sich kein anderes Subsystem interessiert?
Ja, ich würde fragen, enthalten eine Reihe von Antwortmöglichkeiten in sich selbst. Es ist in der Tat so, dass Religion in der Regel einen Bereich besetzt, für den keine anderen Kandidaten sich freiwillig melden. Es sei denn, und das weise ich ja in meinem Buch auch stellenweise nach, dass diese sehr alte Resonanzgemeinschaft zwischen den religiösen Symbolen und der dichterischen Weltaussprache und der musikalischen oder protomusikalischen Regung des eigenen Gemüts, also die Klangseite der Existenz. Diese Dreiheit von Regungen gehört für mein Empfinden von sehr, sehr früher Zeit zusammen. Das haben übrigens alle Religionswissenschaftler festgestellt, wenn sie zu fremden Völkern fuhren, nämlich dass sie beobachtet haben, dass diese alle so etwas wie Rituale kennen, die in einer hochsprachlichen oder archaischen Sprachgestalt vorgetragen werden. Also in einer Form, in der Gesang und Sprache noch nicht vollständig auseinandergerissen sind. Das ist, was mir den Zugang zu diesem Phänomen deswegen auch besonders erleichtert, weil ich in meinen jungen Jahren eigentlich eher musikalische Interessen hatte als philosophische und eigentlich eher vom Gesang als von der Theorie geträumt habe. Ich würde sagen, dieses Phänomen, diese protomusikalische Komponente, die lässt sich nicht leicht auf irgendetwas anderes reduzieren. Und deswegen gibt es auch außer der Kunst und außer einer bestimmten Form der existenziellen Meditation keine Rivalen für das, was ich in das religiöse Kernfeld oder in das religiöse Restfeld hineinsetzen möchte.
Genau das wollte ich Sie auch gerade fragen. Also ich wollte so formulieren, Religion, die sich nicht länger gesellschaftlich nützlich zu machen versucht, nähert sich dem Subsystem Kunst, wie Sie ja gerade schon gesagt haben. Das hat das Überflüssige zum Kult erhoben. Und Ähnliches gilt für die Philosophie. Ich frage mich, verschärft sich da die Konkurrenz oder gibt es neue Möglichkeiten, Reste gemeinsam zu verwalten oder sogar sich zu solidarisieren?
Ja, ich glaube, die Frage zielt in die richtige Richtung, nicht? Also, es gibt ja einige kritische Töne in meinem Buch, auch noch, die etwas humoristisch oder ironisch angeschnitten sind. Möchte ich mir den Hinweis erlauben, dass der eigentliche Ökumenismus nichts mit dem Gespräch zwischen den professionalisierten Religionsvertretern zu tun hat. In meiner Sicht wäre der ökumenische Effekt dann da, wenn zwischen der Sphäre des Glaubens und der Sphäre der Kunst eine tiefere Resonanz entdeckt wird. Wenn hier so ein Grenzverkehr einsetzt, der nicht so sehr die Grenze betont, als die Möglichkeit, einen gemeinsamen Fundus zu erschließen. Und das gilt natürlich auch für eine bestimmte Form der meditativen Besinnung, der philosophischen, wobei der Begriff Philosophie in dem Zusammenhang eher stört, weil die Erscheinungsform der Philosophie in ihrer öffentlichen Gestalt im 20. Jahrhundert eigentlich eher einer technischen Wende unterliegt und einer sozusagen logistischen oder denksportlichen Interpretation, die auf den Formalismus hintendiert. Das ist in meinem Zusammenhang nicht gemeint, deswegen der Philosophiebegriff ein wenig ungeeignet ist. Aber das, was der späte Heidegger zum Beispiel Besinnung genannt hat, kommt dem, was ich mit dem Hinweis auf die Kunst und dem Hinweis auf den religiösen Recht andeuten möchte, sehr nahe.
Dazu passt vielleicht, dass Sie ein Kapitel ja Religion ist Unglaube, Karl Barths Intervention genannt haben. Während Sie Barth zu schätzen scheinen, können Sie für Calvin oder Luther keine Sympathie aufbringen. Was stört Sie denn an den Reformatoren am meisten?
Ja, der Augustinismus stört mich. Das ist der Punkt. Und zwar, dass Sie am Augustinismus, dass den Augustinismus nur in seiner neurotischen Form rezipiert haben. Das heißt, indem Sie die Freiheitserfahrungen, die Menschen gewinnen können, im Umgang mit sich selbst und ihresgleichen, auf die teuflische Seite abgeschoben haben. Das nehme ich Ihnen übel. Das ist übrigens aber etwas, was letztendlich ein Denkfehler ist. Und der lässt sich auch schon bei Augustinus selber nachweisen und hat letzten Endes seine Quellen in einer sozusagen unglücklichen Form der Plato-Rezeption, die bei Augustinus vorlag. Ist ja über den lateinischen Platonismus an die Philosophie herangeraten und hat dann auf eine, für mein Empfinden, unglückliche Weise eine Form des theologischen Absolutismus aus jüdischen Quellen in den Platonismus hineinprojiziert, wo eigentlich nichts hingehört. Also wie Sie richtig sagen, ich kann mit Augustinus sehr viel anfangen, aber ich nehme ihm eben einiges übel. Also ich bewundere ihn unermesslich und ich bin auch natürlich durch meine Erziehung gegenüber protestantischen Positionen von Grund auf nicht fremd. Nicht? Aber es gibt Antipathien, die deutlich sind.
Was hat Sie denn am stärksten geprägt?
Am stärksten als Einzelerfahrung in reiferen Jahren natürlich, was meine indische Exkursion. Nicht? Ich habe ja mich eine Zeit lang ja auch einem außereuropäischen Einfluss geöffnet und bin ziemlich tief eingetaucht in geistige Strömungen, die vom Hinduismus herkamen und überhaupt von der indischen Philosophie hergekommen sind. Ich habe schon in sehr jungen Jahren Albert Schweitzer gelesen, der über die Weltanschauung der indischen Denker mit zwar dilettantischen, aber doch in meinen Augen sehr kompetenten Mitteln die Differenz zwischen Ost und West meditiert hatte. Und ich glaube, so ein gewisses Maß an Albert Schweitzer Rhythmus ist bei mir hängen geblieben. Auf sehr unzeitgemäße Weise, nicht, weil mein Schweizer heute im Zusammenhang mit der antikolonialistischen Ideologie eher als böser Bube beschrieben wird, was ich persönlich für einen Unfug halte, aber der Zeitgeist will es zurzeit eben nicht anders.
Herr Sloterdijk, lassen Sie uns bitte jetzt gegen Ende unseres Gesprächs nochmal auf sehr aktuelle Glaubens- und Unglaubensformen zu sprechen kommen. Wir erleben ja gerade eine Renaissance apokalyptischer und gnostischer Glaubenspartikel und verschwörungsmythisches Querdenkertum. Auch Sie selbst sind gelegentlich früher als ein Querdenker bezeichnet worden. In Ihrem Buch lokalisieren Sie verstreute Götterrückstände im Ozean der Seelen und vergleichen diese mit Plastikmüll. Können Sie dazu bitte noch was sagen?
Ja, das die metaphorische Ausweitung des Müllbegriffs ist vielleicht nicht schrecklich originell, auch nicht in der Form, wie ich sie hier praktiziert habe. Aber dass Religionen nicht vollständig biologisch abbaubar sind, was ja sonst für irgendwelche Rückstände als wünschenswert angesehen wird. Das scheint mir ganz klar zu sein. Es bleibt immer etwas übrig. Und wir wissen aus der vergleichenden Mythologie, dass die basalen Schemata, in denen Menschen die Welt erzählerisch oder bildlich auslegen, nie ganz verschwinden, aber dass die Felder innerhalb dieses Mythos mit anderen Figuren neu aufgefüllt werden, wenn eine ältere verbraucht oder unplausibel geworden ist. Und in diesem Sinne sehe ich heute vor allem in der zeitgenössischen Massenkultur einen riesigen Austauschvorgang, in dem sozusagen die Sammler, die Blütensammler auf der Müllhalde der Seele herumgehen und neue Basteleien zusammenfügen. Und das ganze 20. Jahrhundert, insbesondere auf dem Gebiet der Science Fiction, der Fantasy Fiction und der religiösen Fiction, ist ja eine einzige große Kombinatorik aus Bruchstücken oder aus Treibgut auf dem Strom zerfallener Überlieferungen.
Überrascht Sie dieser enorme Ausbruch von Verschwörungsmythen oder haben Sie mit sowas eigentlich auch immer gerechnet?
Ja, ich war eigentlich eher überrascht über das relative Vernünftigwerden, das von den 70er, 80er Jahren an über der westlichen Welt sich auszubreiten schien. Ich glaube, dass die Verrücktheit, die wir heute beobachten, eher eine Rückkehr zu einer dunklen Normalität impliziert, nicht? Weil es fast immer so war, dass eine große Anzahl von Menschen ihr Unbehagen am Hinterweltsein in düsteren Mythologien, auch in apokalyptischen Tonarten und in Untergangshoffnungen zum Ausdruck gebracht haben. Wobei man zugestanden haben sollte, dass die Apokalyptik eigentlich eine Form des Ressentiments ausdrückt, nämlich ein Ressentiment gegen eine gegebene, als Unordnung empfundene Ordnung der Dinge. Und der Gedanke, dass man über die hinausdenken kann und dass eine andere Welt möglich ist und dass man einen neuen Himmel und eine neue Erde werde sehen können, das ist eigentlich so etwas wie die optimistische Seite eines großen Pessimismus.
Zum Schluss noch, wir erleben ja derzeit dramatische gesellschaftliche Spaltungstendenzen. Was kann Ihrer Meinung nach in pandemischen, postsäkularen Gesellschaften noch sozialer Kitt sein?
Ja, sozialer Kitt, Sie fragen hier in letzter Minute nach etwas ganz Abgründigem. Wir werden diese Frage heute nicht zu Ende verfolgen können. Was hält Gesellschaften zusammen? Bei uns in der westlichen Welt, vor allem in dieser Sphäre, in der vor allem diese Großmedien Geld und Sprache unsere wichtigsten Verkehrsmittel sind. Zunächst einmal hält uns eben das Geld zusammen, von dem die einen viel und die anderen wenig haben, aber es ist wenigstens so etwas wie ein gemeinsamer Code. Auch wenn nun die viel haben, die von den wenig haben, sich immer weiter wegzubewegen scheinen. Aber der Zusammenhang liegt zunächst einmal einfach in diesen Medien und die Hoffnung, dass Umverteilung eine gewisse Entspannung mit sich bringt, hat ja uns noch nicht ganz verlassen. Und solange diese Spaltungen nicht völlig unüberbrückbar werden, sind auch die Konflikte nicht völlig unheilbar.
Herr Sloterdijk, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.